Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Es wird weiter viel Hoffnung aufs Impfen gesetzt. Das klang auch in der ersten der wöchentlichen Videobotschaften der Kanzlerin in diesem Jahr durch.
Ein paar hunderttausend sind geimpft und jeden Tag werden es mehr. Das Tempo wird zunehmen. Wichtig ist, dass wir sagen können, wir werden in Deutschland genügend Impfstoff für alle verfügbar haben. Wir werden Monat für Monat mehr Menschen und schließlich jedem, der es das möchte, ein Impfangebot machen können. Und ich hoffe, möglichst viele werden es dann auch annehmen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel, aber werden wir uns dann auch aussuchen dürfen, mit welchem Stoff wir geimpft werden wollen? Darüber wird diskutiert. Gleichzeitig treten heute in weiteren Bundesländern die neuen Lockdown-Verordnungen in Kraft. Andere folgen morgen. Was wo gilt, dazu dann gleich mehr. Die Linkenspitze hat zum politischen Jahresauftakt der Partei für eine sozial-ökologische Wende geworben und in der Corona-Krise einen besseren Schutz der Arbeitnehmer gefordert. Auch dazu bei uns ausführlich. Nach dem Sturm auf den US-Kongress sind viele der daran beteiligten Anhänger von noch Präsident Donald Trump festgenommen und erste Anklagen erhoben worden. Trump selbst droht weiter die Amtsenthebung. Die US-Demokraten machen Druck. Das wird Thema sein. Und zum Abschluss dieser Sendung folgen dann die aktuellen Berichte vom Sport. Und im Anschluss hören Sie, wie schwer es für Obdachlose in Berlin ist in diesem Winter, auch aufgrund der Corona-Pandemie. Im Hintergrund dann ab 20 vor 7. Das Impfen und die Debatte darüber laufen also weiter. Diskutiert wird, wie gerade schon erwähnt, darüber, ob man sich aussuchen kann, mit welchem Mittel man sich impfen lässt. Gudula Geuter fasst diese Debatte in ihrem Beitrag gleich auch zusammen. Zunächst aber schaut sie auf die Bundesländer, in denen nun nach und nach die verschärften Regeln in Kraft treten.
Hamburg hatte am Freitag den Anfang gemacht. Heute treten die strengeren Regeln auch in Berlin, Niedersachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern in Kraft. Grundsätzlich heißt das, Treffen sollen nur noch mit Angehörigen des eigenen Hausstands und einer weiteren Person erlaubt sein. Einige Bundesländer sehen hier Ausnahmen für Kinder vor, so auch unter den Vieren, in denen sich die Regeln heute ändern, Berlin, für Alleinerziehende und ihre Kinder. Auch mit der Beschränkung des Bewegungsradius gehen die Länder unterschiedlich um. Nicht alle verbieten Fahrten über 15 Kilometer aus dem eigenen Ort ohne triftigen Grund. Voraussetzung ist ohnehin in jedem Fall, dass sich in einem Kreis innerhalb einer Woche mehr als 200 von 100.000 Einwohnern mit Corona infiziert haben. In zwei der vier Länder gehen außerdem Schulen und Kitas eigene Wege mit möglichem Kleingruppenunterricht für die älteren Schüler in Berlin und mit deutlich weitergehenden Öffnungen in Mecklenburg-Vorpommern. Dort wird Präsenzunterricht für die Abschlussklassen angeboten und auch in die Klassen 1 bis 6 darf kommen, wer nicht zu Hause betreut werden kann. Derweil wird weiter geimpft, auch hier gibt es deutliche Unterschiede. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl liegt Mecklenburg-Vorpommern deutlich vorn. Eigene Regeln sollen in Berlin gelten. Gesundheitssenatorin Dile Kalaitschi kündigte gestern im RBB an.
Der Bürger, die Bürgerin sollen die Freiheit haben, sich entscheiden zu können, mit welchem Impfstoff sie geimpft werden können.
Derzeit bedeutet das, sie sollen die Wahl haben zwischen dem bisher schon verimpften Stoff von BioNTech und Pfizer und dem des US-Herstellers Moderna. Der soll ab Dienstag ausgeliefert werden. In Berlin wird jeweils in einem Impfzentrum nur ein Stoff verwendet. Mit der Wahl des Zentrums sollen die Berliner also auch über den Impfstoff entscheiden können. Das ist anders als bisher vom Bundesgesundheitsministerium kommuniziert und von Minister Jens Spahn erst gestern in einer Diskussionsrunde.
Das haben wir auch diskutiert, auch jetzt in der Verordnung bewusst adressiert erstmal, dass man jetzt, solange es knapp ist, nicht wird wählen können. Es ist dann der Impfstoff im Angebot, der im Angebot ist, sich impfen zu lassen und dann kann man entscheiden, ja oder nein.
Auch die Berliner SPD-Politikerin Kalaitschi schränkte allerdings ein, es könne eine neue Situation entstehen, wenn auch der weitere Impfstoff von AstraZeneca zur Verfügung steht. Der könnte in wenigen Wochen zugelassen sein. Geht es nach Markus Söder sogar noch schneller. Bayerns Ministerpräsident fordert in der Welt am Sonntag, dass ein anderswo schon zugelassener Impfstoff auch in der EU schnell das Okay bekommt. Die EU verfolgt die gegenteilige Strategie und besteht auf gründlicher Prüfung, auch um Vertrauen in die Sicherheit zu schaffen. Die Europäische Union stand in den vergangenen Tagen auch wegen der Impfstoffbeschaffung in der Kritik. Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, fürchtet um das Vertrauen in die europäischen Institutionen. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland fordert sie die EU-Kommission auf, sich aktiver an der Diskussion zu beteiligen. Die müsse etwaige Fehler eingestehen, aber auch den Mut haben, die Rolle der Mitgliedstaaten offenzulegen. Und sie müsse die Verträge mit den Herstellern zugänglich machen. Die haben bisher nicht einmal die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu Gesicht bekommen. Die Kommission verweist auf notwendige Vertraulichkeit und auf laufende Verhandlungen mit den Herstellern.
Gudula Geuter war das aus unserem Hauptstadtstudio. Die Kontaktbeschränkungen haben ja auch Auswirkungen auf unsere Arbeitsbedingungen. Wo es geht, sollen wir im Homeoffice arbeiten? Ist der deutsche Politikbetrieb da ein gutes Vorbild? Nach vielen Diskussionen haben sich die CDU-Mitglieder ja dann doch entschieden, ihren neuen Vorsitzenden bei einem Videoparteitag zu bestimmen. Das wird in der kommenden Woche geschehen. Wie aber sieht es zum Beispiel mit der Nominierung der Bundestagskandidaten aus? Die können nicht so einfach auf digitalem Weg nominiert werden. Darauf hat gerade der grünen Bundesgeschäftsführer Michael Kellner hingewiesen und eine rasche Änderung des Wahlrechts gefordert. Und was ist eigentlich mit den Bundestagssitzungen? Sollen die nicht auch digital abgehalten werden? Die Forderung steht zumindest im Raum. Marcel Heberlein.
Die Bremer CDU-Abgeordnete Elisabeth Motschmann fordert ein Parlament aus dem Homeoffice. Vor allem die Anreise zum Bundestag sieht sie kritisch. In jeder Sitzungswoche reisten über 700 Abgeordnete aus der gesamten Republik nach Berlin. Wer wolle das verantworten? Außerdem sieht Motschmann es als ohnehin längst überfällig an, dass der Bundestag digital aufrüstet und auch Abstimmungen online stattfinden können. Bundestagsvizepräsident Kubicki von der FDP hält von Online-Sitzungen des Bundestags dagegen nichts. Er greift die Bremer CDU-Abgeordnete, die den Vorschlag gemacht hat, hart an, bescheinigt ihr ein so wörtlich ziemlich desolates Parlamentsverständnis. Eine digitale Debatte könne nie die direkte Auseinandersetzung ersetzen. Ähnlich sehen das die Grünen. Ohne Anwesenheit gäbe es außerdem schwerwiegende verfassungsrechtliche Bedenken und Risiken in der Durchführung, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Hasselmann. Bis zur letzten Sitzungswoche im Dezember hatten sich 23 der über 700 Abgeordneten mit Corona infiziert. Die Bundestagssitzung in der kommenden Woche wird aufgrund der Pandemie etwas verkürzt. Wie schon vor Weihnachten wird der Freitag gestrichen und nur Mittwoch und Donnerstag tagt das Parlament.
Das Parlament tagt also weniger, aber es tagt. In Corona-Zeiten wird das diskutiert. Marcel Heberlein war das. Politikbetrieb im Krisenmodus. Das Jahr 2021 startet da ebenfalls wieder unter erschwerten Bedingungen. Auch die Jahresauftaktveranstaltung der Linken fand online statt. Zu Beginn dieses Superwahljahres ging es dabei auch um Machtoptionen nach der Bundestagswahl. Uwe Jahn hat die Online-Veranstaltung verfolgt. Mit wirtschaftspolitischen Leitlinien will die Partei ihr Profil schärfen.
Umsteuern jetzt für einen sozialökologischen Weg aus der Krise. Das steht über den wirtschaftspolitischen Leitlinien der Linken. Dabei geht es auch um Lehren aus der Pandemie. Der Parteivorsitzende Bernd Rieksinger.
Nach fast einem Jahr Pandemie wurden immer noch nicht ausreichend Pflegekräfte eingestellt. Hier erleben wir ein Spanversagen und ein Marktversagen. Der Pflegenotstand hält an. Krankenhäuser kommen in finanzielle Schwierigkeiten.
Rieksinger will ihnen verbieten, Profite zu machen. Seiner Meinung nach gehören sie ohnehin in öffentliche Hand. Überhaupt sei die Zeit des Neoliberalismus vorbei. Sogar Konservative hätten erkannt, dass es ohne Regulierung nicht gehe. In den wirtschaftspolitischen Leitlinien sind auch Hilfen für Städte und Gemeinden vorgesehen.
Wir kämpfen für starke Kommunen, die in der Lage sind, den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, eine Senkung der Fahrpreise, Investitionen in öffentlichen und sozialen Wohnungsbau und eine gute Daseinsvorsorge finanzieren können. Dazu müssen sie durch einen Altschuldenfonds entlastet werden.
Entlastet werden sollen vor allem Ärmere. Mehr Mindestlohn und höhere Sozialleistungen einerseits und mehr Steuern für Reiche und Superreiche andererseits. Schließlich gehe hierzulande die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Katja Kipping, die andere Vorsitzende der Partei, fordert Auflagen für Unternehmen, die Geld vom Staat bekommen. Sie dürften keine Stellen abbauen. Beispiel Lufthansa.
In der Corona-Krise wurden 9 Milliarden locker gemacht für die Lufthansa. Aber faktisch nichts für Luftfilter. Dabei können die virenlastige Aerosole aus der Luft herausfiltern. Das heißt, Milliarden für Branchen, die übrigens auch eine schlechte Ökobilanz haben, aber null Einsatz für Produkte, die uns jetzt soziales Leben bei hohem Infektionsschutz ermöglichen könnten.
Beim Einsatz der Linken im Superwahljahr 2021 geht es auch um die Frage Opposition oder Regierung.
Aber es braucht eben auch andere Mehrheiten in der Gesellschaft und in der Regierung. Und insofern kommt es im Wahljahr 2021 auch darauf an, ein machtpolitisches Fenster links der Union zu öffnen und zu nutzen, damit wir die richtigen Konsequenzen aus dem Corona-Schock ziehen.
Bei der sozialökologischen Wende gehe es allerdings nicht um grünen Radikalismus, heißt es aus der Bundestagsfraktion. Deren Vorsitzende Amira Mohammed Ali drückt es so aus.
Unsere Aufgabe ist es, das Soziale in diesem sozialökologischen Umbau stark zu machen. Denn das ist das, wo uns Kernkompetenzen auch zugesprochen werden von den Wählerinnen und Wählern. Und das sehe ich auch wirklich als unsere Aufgabe als Linke, das Soziale in dieser sozialökologischen Transformation stark zu machen.
Amira Mohammed Ali glaubt an diese Kompetenz ihrer Partei. Nur bei der Kommunikation mit den potenziellen Wählerinnen und Wählern, da gäbe es noch Luft nach oben.
Die Linke will die sozial-ökologische Wende, Uwe Jahn, über den Online-Parteitag der Partei. Nach dem gewaltsamen Eindringen zahlreicher Demonstranten und Randalierer ins US-Kapitol in Washington wurde auch die Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen rund um das Berliner Reichstagsgebäude veranlasst. Das meldet jedenfalls die Bild am Sonntag und sie beruft sich dabei auf ein Schreiben des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble an die Abgeordneten. Schäuble soll demnach auch ausdrücklich den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump für den Vorfall vom vergangenen Mittwoch verantwortlich gemacht haben. Und wir schauen auf die Geschehnisse im Kapitol, die, darüber berichtet Thorsten Teichmann für uns aus Washington, natürlich einige Konsequenzen nach sich ziehen, auch für den scheidenden Präsidenten. Die US-Demokraten drängen weiter auf dessen vorzeitige Entmachtung.
Der Abgeordnete Ted Lieu von der Demokratischen Partei kündigt im Netz an, der Entwurf für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump habe jetzt 180 Unterstützer. Der Text soll bei der Sitzung des Repräsentantenhauses morgen eingebracht werden. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, verlangt außerdem Konsequenzen für US-Präsident Donald Trump.
Sadly, the person who's running the executive branch is a deranged.
Die Person, die die Exekutive anführt, ist leider ein gestörter, verwirrter und gefährlicher Präsident der Vereinigten Staaten. Es sind nur noch ein paar Tage, bis wir vor ihm geschützt sind. Aber er hat etwas so Schwerwiegendes getan, dass er angeklagt werden sollte. Einige Republikaner wie Senator Pat Toomey verlangen ebenfalls Trumps Rücktritt. Aber sie sind unsicher, ob ein Amtsenthebungsverfahren noch Erfolg hat. Das Verhalten des Präsidenten in dieser Woche disqualifiziert ihn für seine Aufgabe. Aber es sind nur noch 10 Tage. In 10 Tagen scheidet der Wahlverlierer Trump aus dem Amt aus. Der Republikaner Ben Sasse erklärte im Radiointerview, Mitarbeiter im Weißen Haus hätten berichtet, wie Trump den Sturm auf das Kapitol im Fernsehen verfolgt hatte.
As this was unfolding on television, Donald Trump was walking around the White House, confused about why other people on his team weren't as excited as he was.
Trump sei verunsichert durchs Weiße Haus gelaufen, weil Mitarbeiter seines Teams weniger begeistert vom Lauf der Ereignisse waren als er. Trump überlege, ob er mit einer Reihe von Fernsehinterviews auf die Vorwürfe reagieren soll, schreibt die Internetseite The Daily Beast. Einige Berater hätten dagegen vorgeschlagen, er solle in der verbleibenden Zeit nur noch nach Florida reisen und Golf spielen. Trump wäre der erste Präsident in der Geschichte, der sich 2-mal einem Impeachment gegenübersieht. In der Ukraine-Affäre war er vor 1 Jahr für schuldig befunden, aber dank der Republikaner im Senat nicht des Amtes enthoben worden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass das neue Verfahren abgeschlossen wird, bevor der Wahlverlierer Trump in 10 Tagen das Weiße Haus verlässt. Aber ein Impeachment könnte auch die Auflage enthalten, dass Trump nicht wieder bei Wahlen antreten darf. Der Forderung würden sich womöglich auch einige Republikaner anschließen. Ermittler des FBI haben ihre Untersuchung erweitert, berichtet der Fernsehsender CBS. Es geht um die Frage, ob einige der Randalierer am Mittwoch ins US-Kapitol eingedrungen waren, mit der festen Absicht, Abgeordnete zu verletzen oder sogar Geiseln zu nehmen. In Washington sind nach dem Weißen Haus und dem Kapitol nun auch rund um den obersten Gerichtshof meterhohe Sperrzäune errichtet worden. Der frühere FBI-Direktor für Gefahrenabwehr, Frank Friglisi, sagte im Fernsehsender NBC, dass die Gefahr noch nicht gebannt ist.
I'd like to be able to say that we have neutralized this threat and brought it to a halt, but the reality is, this threat will continue and we've merely pressed the pause button on this.
Man habe sich allenfalls eine Verschnaufpause verschafft. Bei der Untersuchung von 2 Rohrbomben bitten die Ermittler um Mithilfe bei der Suche nach den Urhebern. Die Sprengsätze konnten am Mittwoch vor den Parteizentralen von Republikanern und Demokraten in Washington noch rechtzeitig entschärft werden. Andere Verdächtige lassen sich offenbar relativ leicht identifizieren über Livestreams von den Ausschreitungen und zahllose Bilder in sozialen Netzwerken. So haben die Strafverfolgungsbehörden in Florida gestern Adam Johnson festgenommen. Johnson war auf Bildern zu sehen, wie er das Rednerpult der Parlamentspräsidentin wegträgt. Jack Angeli, der mit Fellmütze und Stierhörnern am Rednerpult des Senats posiert hatte und zur rechtsextremen QAnon-Bewegung gezählt wird, ist in Arizona festgenommen worden. Ein lokaler Abgeordneter aus West Virginia, Derek Evans, hat sein Mandat niedergelegt und wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen. Den Verdächtigen wird unter anderem Aufruhr, Behinderung der Arbeit des Kongress und Verschwörung vorgeworfen.
Thorsten Teichmann, welche Rolle spielte das Netz? Spielten Kurzmitteilungsdienste bei der Mobilisierung derjenigen, die sich zunächst vor dem Kapitol versammelt hatten und dann gewaltsam in das Gebäude eingedrungen sind? Der Kurznachrichtendienst Twitter hat ja dauerhaft Trumps persönlichen Account gesperrt. Das Vorgehen damit begründet, dass das Risiko einer weiteren Anstiftung zur Gewalt bestünde. Ähnlich auch die Erklärungen von Apple und Google für ihr Vorgehen gegen die Blog-App Parler, die bei Trumps Anhängern recht beliebt ist. Katharina Wilhelm hat Informationen dazu.
Nach Google hat nun auch Apple die Social-Media-App Parler aus ihrem App-Store entfernt. Damit kann das vor allem in rechten Kreisen verbreitete soziale Netzwerk dort nicht mehr heruntergeladen werden. Apple begründete den Schritt damit, dass die Plattform gegen die App-Store-Bedingungen verstoßen habe. Die Moderation der Beiträge sei unzureichend, heißt es. Der Tech-Riese Amazon kündigte an, dass Parler nicht mehr von seinen Web-Services unterstützt wird. Für Parler bedeutet das konkret, dass die Plattform offline gehen muss, wenn sie bis Sonntagabend keinen neuen Hosting-Service findet. Das Netzwerk Parler wurde 2018 gegründet und gilt besonders für streng konservative bis rechte Gruppen als Alternative zu Twitter. Allerdings ist die Plattform sehr viel kleiner. Parler bezeichnet sich selbst als Ort der garantierten Redefreiheit ohne Regeln. Dort finden sich zunehmend auch mehr Anhänger von Donald Trump wieder. Nachdem Twitter den US-Präsidenten am Freitag dauerhaft gesperrt hatte, wurde gemutmaßt, ob dieser bei Parler eine neue Heimat finden könnte. Auch Facebook und die Tochter Instagram hatten Donald Trumps Account zunächst gesperrt. Begründet wurde dies mit der Sorge, dass Trumps Aussagen seine Anhänger zu neuer Gewalt anstacheln könnten.
Die Informationen von Katharina Wilhelm. Plagiatsvorwürfe, die hat es bei uns ja in der Politik schon das ein oder andere Mal gegeben. Der prominenteste Fall wohl der des damaligen Verteidigungsministers Karl Theodor zu Guttenberg, dem vor 10 Jahren sein Doktortitel aberkannt wurde. Er trat zurück. Aktuell der Fall von Bildungsministerin Franziska Giffey, die auf ihren Titel verzichtet hat. Ihre Arbeit wird von der FU Berlin noch einmal geprüft. In Österreich hat es gerade einen Rücktritt nach Plagiatsvorwürfen gegeben. Sir John Govedarica berichtet darüber, die österreichische Arbeitsministerin Christine Aschbacher wird beschuldigt, einen Teil ihrer Abschlussarbeiten abgeschrieben zu haben.
Nicht nur die Diplomarbeit der österreichischen Familien- und Arbeitsministerin sei eine, Zitat, wissenschaftliche Katastrophe und in vielen Fällen abgeschrieben, auch die Doktorarbeit der 37-Jährigen soll zu einem Fünftel aus Plagiaten bestehen. Das war das vernichtende Urteil des Sachverständigen Stefan Weber, der in Österreich als Plagiatsjäger bekannt ist. Christine Aschbacher hatte ihre Dissertation im vergangenen Mai an der Technischen Universität Bratislava in der Slowakei eingereicht. Ihre Diplomarbeit schrieb sie bereits 2006 an einer Fachhochschule in Wien. Beide Hochschulen wollen die Arbeiten der nun zurückgetretenen Ministerin prüfen. Aschbacher hatte ihren Rücktritt gestern Abend in einer schriftlichen Erklärung bekannt gegeben. Als Begründung gab sie eine, Zitat, Vorverurteilung durch Medien und politische Mitstreiter an. Aschbacher betonte, ihre wissenschaftlichen Arbeiten stets nach bestem Wissen und Gewissen verfasst und auf die Beurteilung durch anerkannte Professoren vertraut zu haben. Den Vorwurf vorsätzlicher Plagiate wies sie zurück. Neuer Arbeitsminister soll nun der Chef des Instituts für höhere Studien und Leiter des Fiskalrats Martin Kocher werden. Der 47-Jährige ist kein Mitglied der Kanzlerpartei ÖVP und soll das Arbeitsressort als Experte übernehmen. Seine Vereidigung ist für morgen geplant.
Österreichs Arbeitsministerin ist nach Plagiatsvorwürfen zurückgetreten. Ihr Nachfolger ist schon bestimmt, Sir John Govedarica berichtete. Stundenlang haben die Angehörigen gebangt, aber nun ist es wohl sicher, dass die Passagiermaschine, die gestern nach ihrem Start vom Flughafen Jakarta vom Radar verschwunden ist, abgestürzt und in der Javasee zerschellt ist. 62 Menschen sind vermutlich ums Leben gekommen. Die Suchtrupps haben heute den Flugschreiber der Maschine im Meer entdeckt. Katrin Erdmann über die Tragödie.
Von einem rosafarbenen T-Shirt lacht ein aufgedrucktes Kindergesicht. Ein Helfer hält das T-Shirt in der Hand, hat es gerade aus dem Meer gefischt. Wahrscheinlich gehört es zu einem der Opfer aus dem in Indonesien abgestürzten Flugzeug. Die Passagiermaschine auf dem Weg von Jakarta nach Borneo war am Sonnabend kurz nach dem Start bei schlechtem Wetter vom Radar verschwunden und soll innerhalb von nur einer Minute 3000 Höhenmeter verloren haben. An Bord waren 62 Menschen, 10 Crewmitglieder und 52 Gäste. Angehörige und Freunde haben kaum noch Hoffnung, ihre Liebsten noch einmal lebend in die Arme schließen zu können. Rafik Yusuf Al-Idrus wollte seine Frau in Pontianak am Flughafen abholen. Er wartete vergebens auf seine Pankavidia Nosanti. Wir haben 1,4 Millionen Rupia für das Ticket gezahlt. Aber als sie in Jakarta am Flughafen ankam, um einzuchecken, wurde ihr gesagt, sie wurde auf Sriwijaya Air umgebucht. Sie sollte eigentlich mit Nam Air fliegen. Umgerechnet 80 Euro für ein Ticket für einen 1,5-Stunden-Flug mit der Billig-Airline Sriwijaya Air. Eine Fluggesellschaft, die seit ihrer Gründung 2003 bereits 3 Abstürze hinter sich hat. Die Unglücksmaschine jetzt war 26 Jahre alt, aber sie sei gut gewartet gewesen, sagte der Geschäftsführer der Airline. Als Rafiks Frau ins Flugzeug stieg, war sie bereits ein bisschen besorgt. Der Flug war wegen des Regens und Sturms bereits verspätet losgeflogen. Dennoch war sie zuversichtlich, erzählt er einem Reuters-Reporter. Das letzte Mal, als sie mich via WhatsApp kontaktiert hat, war es 14.05 Uhr. Da hat sie noch gelacht. Sie sagte, sie sei bereits an Bord und dass ihnen gesagt wurde, die Wetterverhältnisse seien nicht gut. Da sagte ich, ja, bete viel bitte. Er war unruhig, aber zuversichtlich. Die beiden freuten sich auf das baldige Wiedersehen. Ich habe noch Witze gemacht und gesagt, wir essen nach deiner Ankunft ein paar Fleischspieße. Da antwortete sie, ja, und wir werden auch mein Lieblingsgericht essen, Tofu. Seit Stunden suchen Rettungskräfte mit Spezialtauchern, Schiffen und aus der Luft nach Überlebenden und weiteren Hinweisen darauf, wo und warum die Boeing 737 abgestürzt sein könnte. Indonesiens Präsident Joko Widodo rief zum Gebet auf, dass man die Insassen der Boeing 737 doch noch lebend findet. Im Namen der Regierung und des indonesischen Volkes möchte ich mein herzliches Beileid aussprechen. Ich habe bereits unmittelbar nach Bekanntwerden des Unglücks dem Verkehrsministerium und dem Such- und Rettungsdienst die Anweisung gegeben, schnellstmöglich bei den Bergungsarbeiten zu helfen. In Indonesien hat es in den vergangenen Jahren immer wieder schwere Flugzeugunglücke mit vielen Toten gegeben.
Katrin Erdmann über das Flugzeugunglück in Indonesien. So einen Wintersturm hat Spanien seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt. In Madrid und weiten Teilen Spaniens fielen mehrere Dutzend Zentimeter Schnee. Es kam zum Verkehrschaos und nun droht ein Kälteeinbruch. Bis zu minus 10 Grad sind vorhergesagt. Die Straßen müssen also rasch von der Schneedecke befreit werden, bevor diese dann bei den angekündigten Minusgraden in den kommenden Tagen festfrieren. Weil es schwierig sein wird, sich in der Metropole Madrid zu bewegen, sollen morgen und übermorgen alle Schulen und Hochschulen in der Stadt geschlossen bleiben. Oliver Neuroth über die Lage in der spanischen Hauptstadt.
Die Einsatzkräfte des spanischen Militärs sind seit dem Morgen dabei, Zufahrten von Krankenhäusern zu räumen, sodass sie wieder zugänglich sind für Patienten, Personal und für Rettungswagen. Außerdem haben Arzneimittelverteilzentren Priorität, vom Schnee befreit zu werden. Ebenso Merca Madrid, die größte Markthalle Spaniens, um die Lebensmittelversorgung sicherzustellen. Das Militär hilft auch, die Pisten des Flughafens Madrid-Barajas freizuräumen. Spaniens größter und wichtigster Flughafen ist seit Freitagabend wegen der Schneemassen gesperrt. Der Betreiber plant, dass ab heute Abend wieder Maschinen starten und landen können. Der Schneesturm Filomena hat dafür gesorgt, dass auf Straßen und Plätzen der spanischen Hauptstadt ein guter halber Meter Schnee liegt. An manchen Stellen ist es auch fast ein Meter. Kaum eine Straße ist bisher geräumt. Die 3,3 Millionen Einwohnerstadt Madrid verfügt über nur 66 Räumfahrzeuge. Da es zuletzt 1971 so stark geschneit hat, hat es die Stadt bisher nicht für nötig gehalten, mehr Maschinen anzuschaffen. Durch den Wintereinbruch kamen in Spanien mindestens 4 Menschen ums Leben. In Madrid wurde ein Mann unter einem großen Schneehaufen gefunden. Ein Obdachloser starb in der Kälte. In der Nähe von Malaga in Südspanien fanden Helfer einen Mann und eine Frau tot in ihrem Auto, das vom Hochwasser eines Flusses mitgerissen worden war.
Oliver Neuroth, und wir kommen zum Sport und damit zur Fußball-Bundesliga. Dort hat am Nachmittag der FC Augsburg den VfB Stuttgart empfangen. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Die Stuttgarter hatten einen deutlich guten Tag, oder?
Ja, in der Tat. Der Aufsteiger zeigt mal wieder seine Auswärtsstärke und gewinnt bei den Augsburgern mit 4:1. André Siems mit dem Spielbericht.
5 Tore, ein Kick, den beide Mannschaften spielerisch lösen wollten, aber nur eine hat auch geglänzt und das war Stuttgart. 4 VfB-Treffer durch González, Wamangituka, Castro und Didavi. Die Schwaben hatten es allerdings auch sehr leicht, weil Augsburg Abwehr ohne den gesperrten Kapitän Jauveleo diesmal einen richtig miesen Tag erwischt hat. In der ersten Halbzeit ließ Trainer Herrlich mit 5er-Kette, in der zweiten mit 4er-Kette spielen. Es half alles nichts, Stuttgart fand immer eine Lösung. Und trotzdem gab der FCA lange nicht auf, kam gleich nach der Pause durch Richters Tor zwischenzeitlich auf 1:2 heran. Als Richter dann eine Viertelstunde vor dem Ende mit Gelb-Rot vom Platz musste, war die Gegenwehr gebrochen. Stuttgart ist durch den 4:1-Sieg die beste Auswärtsmannschaft der Liga.
Und zum Abschluss des Spieltages treffen jetzt Bielefeld und Hertha BSC aufeinander. Am Mittwoch beginnt in Ägypten die Handball-WM der Männer. Heute hat die deutsche Mannschaft die letzte Möglichkeit, noch einmal ein bisschen was auszuprobieren im EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich in Köln. ARD-Reporter Daniel Neuhaus, wie schlagen sich die Deutschen denn bisher?
Richtig gut, so ungefähr dürfte sich der Bundestrainer das vorgestellt haben. 14:3 nach 21 Minuten, schon wieder jetzt eine Parade von Andreas Wolf beim Tempo-Gegenstoß der Österreicher. Also es passt in allen Mannschaftsteilen, auch in der Abwehr, die viel aggressiver ist noch als im ersten Testspiel gegen die Österreicher. Und vorne nutzen die Deutschen, wie auch jetzt in Person von Fabian Böhm, ihre Chancen einfach eiskalt. Und je mehr diese Führung anwächst oder je höher sie anwächst, desto mehr stellt man sich die Frage, ist das hier ein Muster ohne Wert? Wie schwach sind die Österreicher heute? Wie stark sind die Deutschen tatsächlich? Werden wir nicht beantworten können, die Fragen. Das werden wir dann bei der Weltmeisterschaft sehen. Aber eins wollten die deutschen Nationalspieler auf jeden Fall, mit einem guten Gefühl aus Köln nach Ägypten fliegen. Und bei diesem Ergebnis dürfte das, glaube ich, kein Problem sein. 15:3.
Live-Einschätzungen von Daniel Neuhaus. Oberhof ist eigentlich eines der Stimmungshighlights im Biathlon-Weltcup. In diesem Jahr fehlen die Fans und ohne die Unterstützung haben auch heute die deutschen Mixed-Staffeln keine Erfolge feiern können. Thomas Kunze berichtet.
Die ersten Wettkampftage von Oberhof, sie liefen irgendwie vorbei am deutschen Team. Auch am Mixed-Staffeltag gab es keine Podestplätze. Am nächsten dran waren Janina Hettich und Erik Lesser im Single-Mixed-Rennen. Beide waren solide am Schießstand unterwegs, vor allen Dingen im Liegendanschlag. Trotzdem summierten sich die Nachlader auf insgesamt 6. Und das kostete so viel Zeit, dass laufstärkere Nationen vorbeiziehen konnten. Zum Beispiel Norwegen, das sich gegen das deutsche Duo Rang 3 sicherte. Der Sieg ging nach Frankreich vor Schweden. Zuvor sah es in der Mixed-Staffel nach einem Top-Resultat aus. Vanessa Hinz, Dennis Herrmann und Benedikt Doll leisteten für Schlussläufer Arndt Peiffer starke Vorarbeit. Vorm letzten Schießen war sogar der Sieg drin, aber Routinier Peiffer musste nach einem wackeligen Stehendanschlag in die Strafrunde. Das bedeutete beim Sieg der russischen Mannschaft am Ende Rang 5.
Besser ist es für Linus Strasser gelaufen. Beim Slalom in Adelboden wird er Zweiter. Erich Wartusch.
Und gleich der nächste Coup von Linus Strasser. Nur wenige Tage nach seinem ersten Slalom-Weltcup-Sieg holte sich der Münchner einen weiteren Podestplatz. 1400 Sekunden trennten Strasser vom zweiten Sieg in Folge. Eine grandiose Aufholjagd im zweiten Durchgang, genau wie in Zagreb. Dieses Mal von Platz 12 nach dem ersten Lauf bis auf Platz 2 nach vorne. Und das bei einem schwierig gesteckten, mit vielen Fallen versehenen Kurs in Adelboden. Nur der Österreicher Marco Schwarz war noch ein kleines bisschen schneller. Sein erster Slalom-Weltcup. Cup-Sieg. Und auch der drittplatzierte Dave Riding aus Großbritannien, in diesem extrem knappen Rennen nur um 1/100 Sekunde langsamer als Strasser, der nun im Slalom-Weltcup nicht mehr weit vom gesamtführenden Marco Schwarz entfernt ist.
Olympiasieger, Weltmeister, Weltcup-Sieger, all das hat Bobpilot Francesco Friedrich im Viererbob schon geschafft. Nur Europameister ist er noch nicht geworden. Das hat er heute in Winterberg nachgeholt, wie Uli Schäfer berichtet.
Es war der letzte Titel, der ihm in seiner Sammlung noch gefehlt hat. Europameister im Viererbob. Und weil die Europameisterschaft gleichzeitig auch ein Weltcup war, ist Francesco Friedrich jetzt offiziell der erfolgreichste Pilot der Weltcup-Geschichte. Mit dem 46. Erfolg überholte der Sachse den bisherigen Rekordhalter André Lange. Und was war das wieder für eine Machtdemonstration von Friedrich und seinen Anschiebern Thorsten Magis, Candy Bauer und Alexander Schüller. Bestzeit in beiden Läufen, Startrekord im zweiten Lauf und am Ende mehr als eine halbe Sekunde Vorsprung vor dem Kanadier Justin Cripps mit seiner Mannschaft. Die Bobs aus Nordamerika waren in Winterberg zum ersten Mal in der Saison dabei. In der Europameisterschaftswertung wurden sie natürlich nicht mitgezählt. Und so durfte sich Benjamin Meyer aus Österreich als Weltcup-Dritter über EM-Silber freuen. Bronze ging an den Russen Rostislav Gajtjukevic. Johannes Lochner belegte in der EM-Wertung Platz 4, Christoph Hafer Platz 5.
Und beim Skisprung-Weltcup in Titisee-Neustadt hat der Norweger Halvor Egner Granerud gewonnen und damit seine Führung im Gesamtweltcup ausgebaut. Bester Deutscher Markus Eisenbichler auf Platz 4.
Vielen Dank, Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Und damit gehen diese Informationen am Abend für heute auch zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören, wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Sonntagabend.